Ich fand,
das ist sehr schön, was du gesagt hast. Reinhard, vor allem dieses Thema Dauerauftrag und Spezialauftrag. Ne? Wir Menschen brauchen ja oft Rituale, um uns bestimmte Sachen bewusst zu machen, uns Sachen, an Sachen zu erinnern. Sachen, die uns manchmal sogar schwerfallen, da musst du eine Routine darstellen. Und ich finde es gut, wenn man einfach so sagt, es gibt einen Dauerauftrag und es gibt einen Spezialauftrag. Und das sollen wir jeden Morgen eigentlich erfragen, so wie du es auch gerade im Psalm gelesen hast. Und ich finde das toll, dass man sagen kann, egal was ist, es gibt Aufgaben, die können wir immer tun. Da brauchen wir gar nicht nachfragen, sondern das ist klar. Und wisst ihr, in diesem Zusammenhang habe ich einen weiteren Dauerauftrag, der mir in den letzten Tagen klar geworden ist, der so ein bisschen auch zeigt, wie wir Menschen so gepolt sind und was uns das Leben auch immer so schwer macht letztendlich. Und die Überschrift ist dieser Gedanken, die ich jetzt habe, Sieg und Niederlage liegen oft ganz nah beieinander. Sieg und Niederlage. Was meine ich damit? Wir haben das ja in der Bibelstunde immer oft gehabt, vor allem wenn wir im Alten Testament unterwegs sind, wenn wir uns mit Israel beschäftigen, mit dem Volk Israel, stellen wir immer wieder fest, wie das Volk mal siegt und dann wieder verliert, siegt und wieder verliert. Und man sich fragt, warum machen die das immer wieder? Warum lernt man nicht aus den Fehlern, die man im Leben gemacht hat? Und dann übersetzt man das auf sich selbst und stellt fest, dass wir selber das Gleiche erleben. Und ich würde gerne heute noch mal kurz auf das Thema eingehen, Sieg und Niederlage am Beispiel der Israeliten, aber dann auch im Vergleich zu uns. Und ihr könnt euch daran erinnern, dass Valentino in den letzten Wochen und Monaten sich Josua vorgenommen hat, das Buch Josua. Da hat er auch schon über vieles berichtet. Ich möchte jetzt kurz nochmal zurückgreifen auf Josua, aber aus einer anderen Perspektive heraus. Lasst uns doch bitte mal zusammen lesen Josua 6, die Verse erstmal 1 bis 5. Es geht darum, vielleicht kurz im Hintergrund, es geht darum, dass Gott Josua den Auftrag gegeben hat, das Land Kanaan zu erobern. Das ist der Hintergrund. Und jetzt geht es darum, dass er mit dem Volk den Fluss überquert hat und jetzt stehen sie vor der riesigen Stadt Jericho. Eine Stadt, die eigentlich nicht einzunehmen ist, die Grundmauern hat, Stadtmauern hat, die so überwältigend sind, dass man eigentlich sich fragen muss, wie sollen wir das hinkriegen? Und jetzt lesen wir Josua 6, die Verse 1 bis 5. Und da wird beschrieben, was die tun sollen, um diese Macht Jericho zu besiegen. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es 6 Tage lang tun. Und 7 Priester sollen 7 Hörner des Haljaras vor der Lade hertragen. Und am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt ziehen. Nicht nur einmal, sondern 7-mal. Und die Priester sollen in den Schofarhörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Halljahres bläst und ihr den Ton des Schofarhornes hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Stellt euch vor, ihr habt den Auftrag Gottes, diese Stadt zu erobern. Menschlich betrachtet ein Unding. Und dann kommt der Auftrag, wie das funktionieren soll. Ich sage es mal mit meinen Worten. Spaziert bitte einmal am Tag um die Stadt. Ein gewisses Ritual. Am 7. Tag müsst ihr das sogar 7-mal machen. Dann sollt ihr an einem gewissen Punkt anfangen zu schreien. Und dann fällt alles auseinander und ihr könnt die Stadt erobern. Jetzt stellt euch mal vor, ihr tut das. Und die Gegner sind auf dieser Stadt, auf den Mauern. Und gucken sie dieses Volk an, was sie da machen. Und fragen sich Tag für Tag, haben sie noch alle Tassen im Schrank? Was machen die da eigentlich? Die marschieren hier um uns herum, blasen so ein bisschen. Am 7. Tag machen sie sogar 7-mal. Was soll das? Und jetzt stell dir mal vor, ihr müsst das machen. Kommt man sich da nicht doof vor? Also ich habe mir gedacht, würde ich das so tun? Das hat Gott ja angewiesen. Ne? Er hat ja vorher sogar verheißen, die Stadt wird euch gehören. Aber die Methode, wie diese Stadt fallen soll, ist schon merkwürdig. Finde ich zumindest sehr merkwürdig. Ich finde es aber gut, dass die Israeliten genau das getan haben. Die haben sich genau dran gehalten und haben genau eins zu eins das getan, was Gott von ihnen eigentlich verhalten hat. Sie haben sich daran festgehalten, dass die Hebräer 11, Vers 30, vielleicht könnt ihr das auch noch mal kurz zeigen, da heißt es ja dann später, dass die Israeliten durch Glauben die Stadt besiegt haben. Durch Glauben sind die Mauern gefallen, nicht aufgrund ihrer wunderbaren Technik, aufgrund ihrer wunderbaren Waffen, die sie hatten. Das heißt, im Grunde genommen war das für Israel eine Glaubensprobe. Lesen wir das hier, genau. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Also menschlich betrachtet hätte die Stadt so nicht fallen dürfen. Aber Gott hat, glaube ich, damit sehen wollen, ob Israel diesmal mal auf die hört und genau das tut, was sie machen, selbst wenn sie sich zum Horst machen. Selbst wenn sie sich vor der ganzen Menschheit bloßstellen, weil sie dann nur um die Stadt marschieren und so meinten, die Stadt zu besiegen. Glauben ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie gehorchten, haben sich den Gespott der Leute angetan, haben sich da nicht drum gekümmert und haben einfach gewartet und haben still das getan, was tun sollte. Jetzt kann man sagen, okay, Josua hat ja einen direkten Draht zu Gott. Gott hat ihn das ja vorher verheißen. Wir sehen ja in Josua 1 bis Josua 5, die 5 Kapitel vorher, galten ja als Vorbereitungszeit. Also Josua hatte schon eine echte Bindung und konnte darauf vertrauen, was Gott ihnen sagt. Und das Schöne hier ist auch zu sagen, dass das Volk auch auf Josua gehört hat. Da gab es keine Rebellion, als er das so angeordnet hat. Was passiert jetzt also? Jericho fällt, die Israeliten haben gewonnen, sind super glücklich, fühlen sich bestätigt und haben ein Gefühl von Überlegenheit. Haben ein Gefühl von, wir haben es geschafft, wir sind ganz nah dran, wir sind bei Gott, was kann uns schon passieren? Die nächste Stadt, die anstand, die sie jetzt besiegen sollten, war Ai. Im Vergleich zu Jericho eine kleine Nummer. Jericho, wie gesagt, bekannt für ihre Mauern. Ai, eigentlich gar nicht bekannt. Die haben in Summe eine Bevölkerung wohl gehabt von 12.000 Menschen. Also eine Gesamtbevölkerung. Israel hatte nun mal zum Vergleich 30.000 Soldaten. Und jetzt muss man sich sagen, gut, was kann da schon passieren? Wenn sie jetzt als nächstes Ai angreifen, das wird ja funktionieren. Bei der Übermacht, die sie haben. Wir kennen die Geschichte. Sie haben Ai nicht besiegt. Sie haben gegen Ai verloren. 30.000 Soldaten versus 12.000 Gesamtbewohner. Davon waren vielleicht ein paar tausend Soldaten. Und sie verlieren. Was ist da passiert? 3 Punkte, die mir spontan eingefallen sind, als ich das so betrachtet habe. Das eine war Übermut. Das andere war, sie haben Gott nicht mehr gefragt. Und das dritte war, das wissen wir, da war auch Sünde im Spiel. Warum Übermut? Als die Kundschafter rausgeschickt hatten Richtung Ai, um zu gucken, was das für eine Stadt ist, wie wir sie besiegen können, dann kamen die Kundschafter zurück, das war schon mal gut, die haben sich schon gut vorzubereitet. Und dann kamen sie zurück und haben gesagt, wisst ihr, Josua, 2.000, 3.000 müssten vollkommen reichen, um diese Stadt zu besiegen, maximal 3. Und sie haben sich auf diese 3.000 oft dann festgelegt, und sind mit 3.000 Menschen Richtung Ai marschiert. Auch das hätte theoretisch reichen müssen, aber sie haben es nicht geschafft. Sie waren so von sich überzeugt, sie hatten so eine Übermütigkeit, dass sie unvorsichtig geworden sind. Sie haben für sich gedacht, Gott ist bei uns, wer kann gegen uns sein? Wir haben ja gerade Jericho besiegt. Und jetzt denkt man über euer Leben nach. Wie oft denken wir vielleicht auch, was kann uns passieren? Gott ist bei uns. Was kann schiefgehen im Job? Was kann schiefgehen bei der Partnerauswahl? Was kann schiefgehen bei der Problematik mit meinen Eltern, mit meiner Frau, mit meinem Sohn? Ich bin doch auf Gottes Seite. Gott ist auf meiner Seite. Hat mir doch bewiesen gestern. Ich habe doch gestern dieses Wunder vollbringen können. Und dann kommt so eine Ministadt Ai und bringt dich ins Unglück. Und du stürzt ab. So wie bei uns eine Arbeit. Irgendwas passiert und wir merken, wir versagen komplett. Wisst ihr, was das Problem der Israeliten war? Sie dachten in der Tat, sie kriegen das alleine hin. Sie haben nur die Zahlen gesehen. 12.000, 3.000 müssten reichen. Sie haben nicht explizit nach Gott gefragt, was er davon hält, von diesem Plan mit den 3.000. Sie haben nicht gesagt, ist das dein Wille, dass wir das genau so machen? Sie sind nicht mehr marschiert um die Stadt. Da gab es klare Anweisungen. Sie sind einfach losgegangen und haben verloren. Und wisst ihr, was die vergessen haben? Lass uns bitte mal Johannes 15, Vers 5 lesen. Sie haben vergessen, woher ihre Kraft, woher ihre Weisheit, woher alles, was sie eigentlich haben, kommt. Lass uns mal Johannes 15, Vers 5. Das ist ein kleiner Vers, der so vieles aussagt. Da steht es auch schon, da kann ich da gucken. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was sie vergessen haben, ist, dass sie die Rebe ohne den Weinstock nichts geregelt kriegen. Die Rebe ist ein Kanal. Die Kraft kommt aber vom Weinstock. Die Kraft, die Weisheit kommt vom Weinstock. Wir selbst sind nur ausführende Gewalt. Und was sie vergessen haben, ist, dass ohne Gott nichts klappt. Selbst wenn ich menschlich betrachtet alles habe, was ich brauche, um diese Stadt zu erobern. Alles, was ich brauche, um diesen Menschen zu überzeugen. Alles, was ich brauche, um diese Aufgabe zu meistern. Alles, was ich brauche, um ein glückliches Leben zu führen. Diese falsche Sicherheit aus Jericho heraus hat sie übermütig werden lassen und sie haben nur noch menschlich getrachtet und nicht mehr nach Gottes Weisheit gefragt. Was passiert danach, als sie zurückkommen und die Stadt nicht besiegt haben? War erstmal Verwunderung im System. Wie geht das denn? Wie konnte das passieren? Und Josua sagt dann Folgendes zu Gott. Lass uns das gemeinsam lesen. Josua 7, die Verse 6 bis 9. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend. Er und die Ältesten Israels und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und Josua sprach, ach Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns umzubringen? O hätten wir doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seine Feinde den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kananiter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was willst du nun für deinen großen Namen tun? Anstatt sich selber die Frage zu stellen, warum ist das gerade schief gegangen, beschwert sich Josua bei Gott und sagt, Gott, was soll das? Warum hast du uns hierher geführt, damit wir jetzt hier so doof dastehen? Wären wir doch da geblieben, wo wir waren, wäre doch viel besser für uns. Was soll das jetzt? Jetzt wissen alle anderen, dass wir schwach sind, dass wir es nicht mehr geschafft haben, so eine Ministadt zu erobern. Was soll es uns geschehen? Eigentlich Vorwurf. Vorwurfshaltung. Er war überzeugt von sich, verliert und sucht die Schuld in erster Linie bei Gott. Was sagt Gott? Er antwortet darauf. Lass uns 10 bis 12 lesen. Da sprach der Herr zu Josua, steh auf, warum liegst du denn da auf dein Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von den Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihren Geräten gelegt haben. Darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Die Antwort von Gott war klar. Ihr habt verloren, weil ihr euch an den Spielregeln nicht gehalten habt. Ihr habt verloren, weil ihr meine Gebote missachtet habt. Wir wissen, das hat uns Valentino letztes Mal deutlich gemacht, was hier passiert war. Hier gab es einen Mensch, Achan, der Sachen gemacht hat, die nicht von Gott gewollt waren. Und seine Familie hat ihn noch gedeckt. Er hat sich nicht an die Gebote gehalten, hat Sachen mitgehen lassen, hat die versteckt, obwohl das er nicht durfte. Und die Familie hat sich nicht getraut, das kundzutun. Und daraufhin hat Gott dann das ganze Volk letztendlich bestraft. Josua dachte, Gott hat ihn verlassen. Aber der Gegenteil war der Fall. Sie hatten Gott verlassen. Und uns muss klar sein, liebe Geschwister, dass wenn einer von uns sich nicht korrekt verhält und wir es mitbekommen und es nicht ansprechen, dann riskieren wir, dass die ganze Versammlung, die ganze Gemeinde, die ganze Gemeinschaft von Gott bestraft wird. Einer hat gesündigt, Adam, und die ganze Welt trägt heute noch die Folgen. Einer ist für uns gestorben und die ganze Welt hat die Chance, sich retten zu lassen. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir uns deutlich machen müssen, dass wir diejenigen sind, die was falsch machen, wenn was nicht klappt. Dass es nie Gott ist. Josuas Anklage war falsch. Das war nicht in Ordnung. Er hat sich nicht hinterfragt, was haben wir nicht gemacht. Und wisst ihr, und so kommen wir jetzt zu dem Thema Sünde, Umgang mit Sünden. Ich bin davon überzeugt, liebe Geschwister, dass ich ziemlich oft mit Sünde spielen, das gar nicht so ernst nehmen. Das haben wir schon irgendwie im Griff. Komm, habe ich doch nur einmal gemacht. Wir nehmen die Sünde in unserem Leben oft nicht so ernst, wie wir sie nehmen sollten. Achan hatte eine Kleinigkeit mitgehen lassen und dachte sich, was ist das schon? Ihm war nicht bewusst, dass das letztendlich dann ein Bann gegen Israel war. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir zu Hause irgendwas tun, wenn wir auf der Arbeit irgendwas tun, was nicht in Ordnung ist, das hat Konsequenzen, liebe Geschwister. Und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst machen. Wir freuen uns, ich freue mich, wenn ich mal punktuell eine Sünde überwunden habe. Wenn ich mal sagen kann, ich habe es heute mal geschafft, ich habe heute nicht mal den gleichen Fehler wie immer gemacht. Aber ist das eine nachhaltige Lösung oder war es eine punktuelle Lösung? Wir müssen uns bewusst werden, dass Sünde viel kaputt macht. In meinem persönlichen Leben, aber auch in meinem Umfeld. Ganze Familien können mit reingerissen werden aufgrund eines Fehlers, was ich mache. Und so können wir von Israel lernen, wie schnell man gewinnt und im nächsten Moment schon wieder verliert. Wie schnell man oben ist und wie schnell man wieder unten ist. Und was uns bewusst sein muss, ist, dass es eine Chance gibt. Gott gibt uns immer eine Chance. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, dass im zweiten Anlauf Israel Ai besiegt hat. Sie war nicht mehr am Boden, sie musste nicht am Boden bleiben, weil die Abmachung war, ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Vertilgt ihr aber den Bann aus eurer Mitte, bin ich wieder dabei. Dann sind wir wieder zusammen, dann ziehen wir gemeinsam durch und dann kann euch nichts passieren. Also wir entscheiden, ob er bei uns ist und nicht bei uns ist, weil er hat uns versprochen, immer bei uns zu sein. Und das muss uns Mut machen, liebe Geschwister. Das ist eine Message, die ist so wichtig, an die sollten wir immer festhalten. Wir müssen aber auch akzeptieren, und das ist der nächste Punkt, der es nicht einfach macht in unserem Glaubensleben, dass unser Glaubensleben ein Kampf ist. Und zwar ein täglicher Kampf. Wir können uns nie ausruhen. Wir können nie so tun wie Israel nach Jericho. Was kann uns passieren? Unser Glaubensleben ist ein täglicher Kampf. Und wisst ihr, mal ein kleiner Sidestep. Wie oft haben wir Sachen erlebt, die wirklich einem Wunder gleichten? Wir haben uns gefreut, wir haben es wieder vergessen und es war gut. Manchmal gebraucht Gott Niederlagen, um uns das Leben klarer zu machen. Durch Niederlagen, die schmerzlich sind, die wehtun, die mich beschämen, die mir zeigen, was für ein Versager ich bin, habe ich die Chance, wieder an Gott zu kommen. Wenn es gut läuft, dann nimmt man das so mit, ist ja selbstverständlich. Aber die Niederlage bei Ai, die hat den Israeliten wirklich zugestoßen. Die hat sie fertig gemacht. Damit kamen die nicht klar. Und so ist es auch bei uns. Die tollen Sachen, die uns im Leben passieren, nehmen wir mit. Aber wenn wir mal richtig stürzen und richtig am Boden liegen und uns fragen, wie konnte mir das passieren? Was habe ich jetzt gemacht, dass das so enden musste? Das sind doch die Ereignisse im Leben, die normalerweise dazu führen, vorsichtiger zu sein. Die dazu führen, mich wieder mehr und mehr an das zu orientieren und zu klammern, was mir eigentlich hilft. Liebe Geschwister, Glaubensleben ist ein Kampf, ein täglicher Kampf. Und durch Niederlagen kann die Einsicht zur Buße und zur Umkehr wiederkommen. Und das gebraucht Gott. Gott gebraucht Niederlagen, um mich wieder zur Vernunft zu bringen. Und das zweite Wichtige, was wir nie vergessen dürfen, Gott gibt uns immer auch eine zweite Chance. Wir müssen sie aber ergreifen. Wir müssen Buße tun, wir müssen sagen, das war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe, ich möchte es wieder versuchen und dann gibt uns Gott einen Sieg. Was ist dann wieder passiert? Sie haben gewonnen, also alles wieder gut und da gab es die nächste Herausforderung, die Gibeoniter kamen und die haben sie wieder mit einer Lüge platt gemacht. Die haben denen was ich was erzählt und die Israeliten sind darauf reingefallen. Und sind nach dem Sieg von Ai wieder in eine Misere gefallen und haben wieder nicht gemerkt, dass der Satan ein Lügner ist. Die Gibeoniter haben Israel mit einer Lüge reingelegt. Haben sich ein Bündnis erkauft, was sie nicht hätten verdient, weil sie nicht die Wahrheit gesagt haben. Aber auch hier hat wieder Israel eine Sekunde später gedanklich wieder vergessen, Gott zu fragen. Ist es das, was du von uns willst? Sollen wir uns mit diesem Volk ein Bündnis machen oder sollen wir das anders gestalten? Dieses immer Gott zu fragen, bei jeder Frage, die es in meinem Leben gilt, das vergessen wir so oft. Wir meinen, das läuft, wie Gott will, aber wir fragen ihn nicht wirklich. Und so blöd es so klingt, das ist wirklich so ein Dauerauftrag. Gott bei jeder Kleinigkeit zu fragen, ist es dein Wille oder nicht? Weil wir sehen es ja in diesem Volk, wie schnell du oben bist und wieder unten bist. Und du hast es wieder gerade geschafft, du hast diese Buße gemacht und trotzdem fällst du dann gleich wieder rein. Und wenn wir Esra, wir lesen ja gerade in der Bibelstunde Esra, da ist es ja nichts anderes. Befreit, Gefangenschaft, befreit, Gefangenschaft. Unser Job muss es sein, zu akzeptieren, dass unser Leben ein Kampf ist. Ein geistlicher Kampf, und zwar jede Sekunde. Wir müssen damit rechnen, dass der Teufel gerade seine Kinder, gerade die wiedergeborenen Christen, versucht, der Teufel anzugreifen. Er braucht keinen Angreifen, der schon verloren ist. Er sucht sich die aus, die noch fallen können. Weil er weiß, wenn ich diesen einen Stein umkippe, fällt noch um ihn herum noch viele andere Steine. Das ist das Thema. Wir sind die Zielgruppe des Teufels. Und wenn man sich dessen bewusst macht, brauchen wir keine Angst haben, weil wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass wir aus einer Übermütigkeit, aus Unvorsichtigkeit in eine Gefahr laufen, die uns das Leben wirklich schwer macht. Und so glaube ich auch, das ist, glaube ich, für uns alle wichtig, dass wir uns immer bewusst machen, Sieg und Niederlage liegen oft ganz nah beieinander. Und wenn ich verliere, liegt es nicht darin, dass Gott mich verlassen hat. Lasst uns bitte zum Abschluss noch Josua 1 lesen, die Verse 6 bis 9. Denn das ist das, was Gott von Josua erwartet hat, bevor er diesen Kampf eingeht und das Land Kanaan erobern sollte. Gott sagt ganz klar in Vers 6, sei stark und mutig, denn du sollst dieses Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Vers 7, sei stark, sei du nur stark und sehr mutig, und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Liebe Geschwister, das gilt nicht nur für Josua. Das gilt auch für dein Leben, für mein Leben. Hier sind ganz klar die Anweisungen formuliert, wie wir es schaffen, mehr Siege als Niederlagen zu erleben. Wir wissen aber, das war Kapitel 1, dass danach trotzdem Niederlagen kamen, weil wir Menschen halt so sind, wie wir sind. Aber ich möchte euch ermutigen, ich möchte mich ermutigen, nicht mich damit abzufinden, wenn ich verliere. Ich möchte diesen Satz, ich schaffe das so und so nicht, nicht hören. Ich möchte diesen Satz, wir haben da keine Möglichkeiten, gegen anzugehen, nicht hören, weil das wäre gelogen. Das ist der Satan, der uns das einträgt. Gott ist klar. Sei mutig und sei stark. Wenn ich von dir erwarte, 7-mal um diese Stadt zu gehen und dich zum Horst zu machen, dann tu es. Wenn ich von dir erwarte, dass du mich immer fragen sollst, wenn ich was tue, ob das jetzt in deinem Willen ist, dann tu es. Und wenn ich dir gebiete, achte auf meine Gebote, weil sie dir zum Schutz dienen, dann halte sie. Und sollten wir fallen, wissen wir auch, was zu tun ist. Aber lasst uns wirklich immer wieder bewusst machen, es liegt an uns, wie wir unser Leben leben. Und es liegt an uns, ob wir als Sieger oder als Verlierer da rausgehen in diesem Punkt. Aber mir wäre wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass es nur funktionieren kann, wenn wir ganz eng verbunden bleiben mit demjenigen, der uns geschaffen hat. Sei stark und mutig und unerschrocken. Das ist die Nachricht, die Gott uns mitteilen will. Er ist bei uns jederzeit. Wir müssen aber auf ihn hören. Und wenn wir das nicht tun, müssen wir leider auch mit den Konsequenzen leben. Und das wünsche ich uns nicht, weil ich eins weiß, keiner von uns möchte ein schlechtes Vorbild sein. Keiner von uns möchte das Gefühl haben, dass er nicht seinen Auftrag erfüllen konnte. Und zwar den Dauerauftrag, der da heißt, sei mein gutes Zeugnis und predige das Wort, was ich habe. Und es ist schön zu wissen, dass wir hinter uns eine Armee haben, die nicht 30.000 Soldaten ist, sondern viel, viel mehr. Wir brauchen vor niemandem und nichts Angst zu haben. Wir müssen uns aber daran halten, was von uns geboten ist. Und dann werden wir auch alles bewältigen. Und das Schöne, liebe Geschwister, ist auch, dass wir uns haben. Wir sind nicht alleine. Wenn einer von uns mal fällt, und ich bin schon ein paar Mal gefallen, dann habe ich Leute, die mich wieder rausziehen, die mich an die Hand nehmen und sagen, komm Francesco, nicht am Boden bleiben, steh auf. Wir kriegen das schon wieder hin mit Gottes Hilfe. Und das muss die Ausrichtung sein. Wisst ihr, wir werden oft fallen. Seht euch das an. Jericho, Ai, Gibeonita. Und wenn wir weiterlesen, gibt es noch viele andere Sachen. Aber es ist nicht das Ziel, liegen zu bleiben. Das Ziel ist, aufzustehen und für andere mutig sein. Aber lasst uns auch festhalten, wir müssen schon das tun, was er von uns erwartet. Wenn unsere Kinder sich nicht an das halten, was wir zu Hause an Ordnungen festgelegt haben, gibt es auch Konsequenzen. Und dann ist es nicht die Schuld des Mama oder des Papas, wenn es dann Konsequenzen gibt, sondern das Kind hat sich nicht dran gehalten. Und so sind wir auch Kinder. Lasst uns dafür beten nachher, dass wir diese Verbindung zu ihm von uns aus nicht lösen, denn dann können wir mit Zuversicht nach vorne schauen.